So, Band läuft offiziell. Hi Kilian!
Hi Hendrik!
So, wir sitzen auf dem Congress, das ist der 39C3, ihr hört die Geräuschkulisse um uns herum. Dieses Mal zu zweit.
Zu zweit nur, genau.
Wir haben auch einen relativ...
Beziehungsweise 16.000 Leute im Hintergrund.
Also ihr könnt aus dem Rauschen eventuell interpolieren, wer hier um uns herumläuft und worüber sich die Leute unterhalten, aber eigentlich wahrscheinlich häufig, was mir auffällt, man geht manchmal am Sendezentrum vorbei und checkt nicht, dass man gerade neben einer Podcast-Aufzeichnung
steht. Das ist sehr unscheinbar auf jeden Fall.
Das ist ja ein Assembly von vielen und man geht hier so rum und mir ist es auch schon passiert, dass ich plötzlich irgendwie neben der Aufzeichnung stand und geschnackt habe und dann dachte ich mir hinterher, oh Gott, jetzt habe ich da irgendeinen Podcast irgendwie reingelabert. Das tut mir so leid.
Nee, Quatsch, das sind ja mit den Mikros ganz gut. Also das Hintergrundrauschen, da geht man ja selber drin unter. Aber das ist ja, also das ist ja auch Teil der Atmo hier, also dass man hier rumgeht und alles irgendwie so ein bisschen mit sieht und mit dabei ist und nicht auf Fotos ist und so weiter.
Genau. Ich hatte auch gerade das Erlebnis, ich dachte, wir haben noch ein bisschen Zeit vor unserer Aufzeichnung und da gibt es Regines Radsalon. Und da, das ist irgendwo, stand es im Programm, das schaue ich mir noch an, bevor unsere Aufzeichnung ist. Wenigstens den Anfang davon. Und bis ich es dann gerafft habe, dass es auch im Sendezentrum eine Podcast-Aufzeichnung ist, war es schon mitten im Gange. Aber die Sendung von heute werde ich mir dann definitiv online nachhören.
Und den ganzen Back.
Den gesamten Backlog der letzten 10 Jahre. Das war nämlich das 10-jährige Jubiläum von Regines Radsalon.
Sie steht immer noch hinter uns. Tape.regines-radsalon.de. Da könnt ihr das Tape ordern. Die Kassette, wo 10 Tage draufpassen. Ein bisschen technisch lustig gelöst. Genau. Sieht fantastisch aus.
Wollen wir ein bisschen über den Kongress reden?
Auf jeden Fall.
Also wir haben nämlich ein relativ schnackes Programm, bevor hier die nächsten Leute auftauchen. Ich würde vorschlagen, wir gehen so ein bisschen unsere Picks und Erlebnisse durch, was wir schon so alles gesehen haben und dann reden wir über das absolute Highlight dieses Kongresses.
Nein. Gehen wir danach. nur für Kontext, heute ist, wir haben es gerade 20 Uhr, Tag 3, also ein bisschen was haben wir schon gesehen, ist noch nicht ganz durch, aber wir stehen noch nicht mehr am Anfang vom Event. Also man ist gerade so über die Halbzeit, man spürt so ein bisschen schon im Hinterkopf die Melancholie, dass es morgen vorbei sein wird. Aber ja, es ist trotzdem ein ganz fantastischer Kongress.
Die größte, eigentlich allergrößte Katastrophe ist das Kommunikationsmisshap, dass ich mir extra morgen Vormittag einen Rückzug gebucht habe, weil ich dachte, weil du gesagt hast, du fährst auch um 10.
Ah, wir haben noch einen Gast!
Ach, guck's dir an!
So war das nicht gemeint.
Hallo!
Hi. Mal schauen, ob wir
du
spontan
hast aber, glaube ich, keinen Ton.
Dein Mikro mit reinkriegen.
Dann, Entschuldigung, Technik.
Bitte hier vorne. Okay. Nein, da. Ach so. Da. Hier ist nämlich noch wer aufgetaucht, nämlich der Magnesium. Hallo. Spontan. Der wird gerade verkabelt und dann kriegen wir ihn potenziell auch gleich noch mit rein.
Wild Magnesium appears.
So wie das beim Congress passiert. Wir hatten schon Angst, dass wir zu zweit hier sitzen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, freut mich auch. Hört man mich jetzt inzwischen?
Wird gleich noch.
Rede ich noch mal ein bisschen lauter, denn.
Es wird besser, es wird besser.
Ah, perfekt.
Ja, komm, wir machen wieder. Wir snuggeln. Hast du heute früh einen Corona-Test gemacht?
Ich war auseinander, ich glaube, dein Mikro passt schon.
Ja?
Oder?
Na,
was soll ich sagen? Nimm ein bisschen näher an den Mund.
Auch noch mehr,
du kannst jetzt näher an den Mund noch mit rannehmen.
Geht jetzt? Nee. Also, ich höre mich immer noch nicht selber. So.
Den ganzen Technikteil, den wir sonst vor der Sendung machen, machen wir jetzt mittendrin.
Live. Nee, gestreamt wird er nicht dieses Jahr, meinst du? Aber ihr hört die Aufnahme sicherlich in wenigen Tagen.
Genau, aber vielleicht bis dieses technische Problem gelöst ist, können wir schon ein bisschen über Sachen reden. Was sind denn so Sachen, die du dir bereits so angeguckt hast?
Eine Sache, die ich mitgenommen habe, gleich an Tag 1, das war ganz, ganz spaßig. Warte mal kurz, bis
du
noch dabei bist.
Dass du dich selber hörst, ist hier richtig.
Nee, ich höre mich nicht selber.
Aber
ich höre ihn ein bisschen.
Ich höre ihn auch.
Ja, aber vielleicht nur, weil ich in eure Mikros spreche. Wenn ich jetzt weiterrede, nee.
Ach so, vielleicht muss ich es nur dichter dran halten. Ah, okay. Ja, jetzt. Ich höre mich jetzt.
Das ist viel besser.
Das ist doch fantastisch.
Dass ich da reinspucke oder dran lecke.
Nee, mach das nicht. Das ist ein Shared Medium, was du hier hast.
Eben. Die Lautstärke von deinem Kopfhörer auch noch anpassen. So ist gut. Vielen Dank.
Danke fürs spontane Anpassen.
Special Feature dieser Sendung ist ein Live Behind the Scenes beim Sendezentrum. Und jetzt wisst ihr auch, wie die Wurst gemacht wird.
Geil, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du der Runde spontan beigetreten bist. Jetzt sitzen wir hier zu dritt. Wir haben noch nicht wirklich angefangen. Wir hatten gerade überlegt, ob wir so ein bisschen mal durchgehen, was wir für tolle Sachen bisher erlebt haben auf dem 39C3. Eine Sache, die ich direkt am ersten Tag mitgenommen hatte, ich habe schon häufiger mal von dem Thema Meshtastic gehört, mich damit aber noch nie selber auseinandergesetzt. Und da gab es beim Hardware-Hacking-Zentrum unten, es gab diverse Workshops auch so zum selber löten von Dingen, aber ganz am ersten Tag, ganz für so absolute Noobs wie mich, noch einen Beginner-Workshop. Hier ist so eine Meshtastic-Node, die habe ich jetzt dabei und kann mich mit der verbinden und die ist Teil von diesem Mesh-Network. Also das Konzept ist das, dass diese Geräte miteinander funken, wenn man dieselben Sendereinstellungen hat und in dieses Mesh-Network irgendwie bereitstellen und dann kannst du dich entweder direkt von deiner Node oder mit einem anderen Gerät mit deiner Node verbinden. Ich kann mich mal mit meinem Handy oder mit meinem Laptop mit meiner Node verbinden und dann quasi chatten mit anderen Leuten, die auch dieses Netzwerk aufbauen. Und da gibt es entweder hier auf dem Congress schon etliche Nodes, also da sieht man gleich, dass das die Bandbreite hier ziemlich gefüllt ist und hunderte andere Sachen hier rumfunken, aber ich kann mich auch einfach in Dresden hinsetzen und dann versuchen, ein möglichst großes Netzwerk dann aufzuspannen, weil wenn genug Leute zwischendrin sind, das ist ja das Schöne am Mesh-Networking, komme ich damit auch dementsprechend weit. Und der nette Mensch, der diese Veranstaltung da, diesen Beginner-Workshop geleitet hat, kommt aus Southern California, aus LA, glaube ich, meinte er. Und halt meinte auch, dass die komplett vernetzt sind. Also bis nach San Francisco hoch haben die ein Mesh-Network über Meshtastic.
Was haben die für eine Reichweite da?
Unterschiedlich. Ich meine, es waren irgendwie so 10 Kilometer, aber quasi ein bisschen auf Sicht. Also es funkt halt über LoRa, also es ist alles LoRa under the hood. Und Meshtastic ist quasi das Protokoll, was noch oben drüber gesprochen wird. Aber wie gesagt, da muss man auch ein paar Feinheiten noch, was die Sendeeinstellung mit angeht. Aber auf jeden Fall super spannend. Ich finde es cool, mich damit noch auseinandergesetzt zu haben. Und ich habe jetzt so eine passende Hardware dafür und werde mich damit auch weiter mit auseinandersetzen.
Hat er sich auch irgendwie dazu geäußert, wofür man das praktisch zum Einsatz bringen kann?
Er hat gemeint, er hat vieles dazu gesagt, auch in die Richtung auf jeden Fall. Ich habe mir nicht so viel gemerkt, bis auf die Tatsache, dass viele Leute da auch IoT-Sachen drüber mitmachen. Mhm. Also Chatten ist natürlich so ein bisschen das Offensichtlichste, wenn du halt da selber mit dabei bist, dass du halt Nachrichten senden kannst.
Du hast wahrscheinlich nur relativ kleine Payloads damit verschicken.
Genau. Also er meint, wenn du die Sendeleistung voll hochschraubst und mit den passenden Einstellungen schreibst, dann geht auch sowas wie Shitty Voice. Aber also man bleibt eher so bei textbasierten Sachen. Also generell Status-Messages, Geräte, die irgendwie Daten irgendwie zurückschicken müssen. Da habe ich auch eine lustige Projektidee im Hinterkopf. Aber da würde ich vorher noch ein bisschen rumgoogeln, ob das überhaupt feasible ist, bevor ich jetzt hier an unsere Zeit sprenge mit dieser
Stay
Idee.
Stay subscribed an einer zukünftigen Akronymisierbar-Folge.
Vielleicht thematisieren wir das in der Zukunft nochmal.
Ja, ich habe auch zum allerersten Mal einen Workshop mitgemacht. Und das normalerweise bin ich auf dem Congress eher so der Rumlaufer und Rumgucker und gehe in die Talks. Aber diesmal habe ich zum ersten Mal tatsächlich zwei Workshops mitgemacht und der erste war ein Iro-Workshop. Und Iro ist dieses Peer-to-Peer, eigentlich ist das hier gerade Hand in Glove, was wir themenmäßig
aber
machen.
Aber Iro hatten wir tatsächlich schon mal in den Picks gehabt,
genau,
oder?
Iro hatten wir schon mal in den Picks und das ist ein Set von Protokollen oder Libraries, die erlauben, auch so Peer-to-Peer-Applikationen zu bauen. Und da war der Workshop quasi, also eigentlich war es ein relativ inaktiver Workshop, weil du die einzelnen Steps einfach durchgegangen bist und nicht viel selber gebaut hast, aber das war da relativ gut die Anatomie von so einer Gossip-Anwendung in dem Beispiel durchgegangen. Also ich werde auch die Slides mal verlinken, da wird schön erklärt, was ist Iro, wie funktioniert das Peer-to-Peer, wie wird gebroadcastet oder wie advertisest du dich. Die können tatsächlich dabei auf mehrere Mechanismen zugreifen, nicht nur zum Beispiel die DHT von BitTorrent, also du kannst dich über das BitTorrent-Netzwerk damit advertisen. Du kannst aber auch, der Standardmechanismus, den sie letztens eingeführt haben, ist einfach über DNS und damit published. Die haben so eine Art, die haben ein bisschen Infrastruktur laufen, du kannst auch deine eigene aufsetzen, aber auf die Art und Weise kannst du Peer-to-Peer-Anwendungen bauen.
Okay.
Und dann gab es noch einen zweiten Workshop, den ich leider verpasst habe, mit nochmal Technologie, die da oben drauf aufsetzt und die heißt P2Panda, wo du nochmal höherleveliger Anwendungen damit machen kannst. Und damit kannst du so Sachen machen wie Dumppipe oder SendMe, diese kleinen Tools, wo man sich Peer-to-Peer-Sachen zuschicken kann, wenn man ein Ticket von jemand anders hat. Also ein Ticket ist irgendeine Adress-Identifier. Aber ich würde es zum Beispiel, ähnlich wie du jetzt gerade bei Meshtastic beschrieben hast, nutzen, um irgendwie so eine kleine Anwendung zu bauen, wo ich permanent Access auf einen Gerät bei mir zu Hause habe, selbst wenn ich unterwegs bin, oder irgendwie so Netzwerke zwischen verteilten Geräten aufzubauen.
Spannend.
Ja. Also schaut euch mal Iro an, der Workshop ist ziemlich cool, der ist noch online auf GitHub und ich verlinke ihn in den Shownotes cool. Und dann könnt ihr das mal durchtanzen, das war auf jeden Fall ein Highlight. Hast du auch einen Workshop mitgemacht?
Einen Workshop habe ich noch nicht mitgemacht, ich habe allerdings einen Vortrag gesehen, den ich jetzt, wenn ihr mich jetzt direkt danach fragen würdet, als meinen Lieblingsvortrag bisher bezeichnen würde.
Geil.
Und da ging es darum, dass
jemand erklärt hat, wie das mit den Variable Fonts funktioniert.
Den habe ich auf meiner Liste und habe den leider nicht geschafft.
War erhellend. Also ich, Leute behaupten, ich wäre sowas wie ein Schriftnerd.
Leute behaupten das.
Und kann ich jetzt nicht so richtig abstreiten und ich fand es auch interessant. Und dann
ich möchte dazu erwähnen, dass er hier sitzt in einem T-Shirt, auf dem steht Helvetica in Comic Sans.
Ich finde es ein bisschen geil, muss ich sagen.
Ja, hätte ich gestern anziehen müssen bei dem Vortrag, aber...
Ging es dabei um Variable Width Fonts oder Variable Character Set Fonts? Also man kann diese sicher so vorkonfigurieren, dass nicht alle Schriftzeichen drin vorkommen, wenn man das optimieren will.
Variable Width wäre jetzt das, wo es hingehen soll. Und zwar ging es da konkret um diese Schrift, die in dem CD vom 39C3 jetzt da ist. Ne?
Genau,
das hast du ja schon mal irgendwo gesehen. Dass
CD meinst du das Corporate Design?
Genau. Sehen wir jetzt hier auch direkt auf dem Bildschirm vor uns kurz.
Genau, das war aber zu schön.
Genau, das, die einzelnen Buchstaben, die werden dicker und dünner. Und länger und breiter und Abstände verändern sich und so weiter. Und das ist ja was man bisher nicht so richtig kannte.
Ich zeige euch mal kurz den Pausescreen von unserer Anwendung gestern, weil der ja auch diese Animation
genau,
hat.
Genau. So, ne, und da siehst du zum Beispiel, dass
sehr zuhörerfreundlich, Kian.
Tut mir leid.
Dass die Buchstaben an sich jetzt nicht auseinandergehen, während sie dicker und dünner werden.
Genau.
Und das ist ja was man, wenn man jetzt ein klassisches Grafikprogramm benutzt mit Schrift, dass man dann einstellen kann, das soll jetzt regular oder das soll ultra thin oder bold oder so sein, nicht wahr? Und das sind dann am Ende verschiedene Einstellungen, die in der gleichen Schrift möglicherweise drin sind, aber halt so festgesetzte Angaben eben in den Buchstaben selbst haben, wie weit jetzt nur die einzelnen Vektoren Punkte auseinander sein sollen.
Das geht wahrscheinlich auch nur für...
Also das ist jetzt das Klassische, also wie das halt eine Schrift aussieht.
Genau. Das geht wahrscheinlich auch nur, kann ich mir vorstellen, mit relativ simplen Zeichen wirklich gut. So mit so abgefahrenen Fraktur-Serifen-Schriftarten ist wahrscheinlich dann irgendwann schwierig, oder?
Nee. Also so wie so ein Buchstabe aussieht, wenn man einfach nur einen Buchstaben nimmt, kannst du mit Inkscape bauen. Ne?
Genau.
Das ist einfach eine nur so eine Vektorgrafik, genau. Und dass die dann zu einer Schrift wird, machst du, indem du dann irgendein Programm benutzt, was das als eine Schrift exportiert. Das ist ein bisschen komplexer, habe ich auch selber noch nicht gemacht und kann da deswegen noch nicht so viel zu sagen. Aber der Sinn ist, du hast halt so eine Vektorgrafik und das ist ein Buchstabe. Und der hat bestimmte Ankerpunkte in den Bézier-Kurven, heißt das, glaube ich. Mhm. So ist eben so ein Buchstabe definiert. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass es eine API gibt, die in dem OTF-Standard jetzt irgendwie mit drin ist, seit 2016 irgendwie übrigens. Und jetzt kommt das aber irgendwie so langsam in den Mainstream, dass du eben Schriften entwickeln kannst, die so definiert sind, dass sich diese Ankerpunkte bewegen können nach einem definierten Weg und mit einem Minimum, einem Maximum. Und das beinhaltet alles diese Schriftart. Und dann kannst du eben mit CSS nicht sagen, diese Schrift soll bold oder regular oder thin sein.
Sondern 100 bis 500 bis 1000.
Exakt. Und dann kannst du Animationen.
Hast du jetzt den gesamten Talk gespoilert?
Gespoilert.
Nein, gespoilert würde ich nicht sagen. Dilettantisch zusammengefasst möchte ich vielleicht erstmal sagen.
Das ist die Überschrift von unserer gesamten Sendung.
Und cool. Fand ich spannend. So. Und dann hinterher war dann so das Feedback, also es hieß, ich dachte, du bist ein Schriftnerd. Bin ich offenbar nicht, weil es noch mehr Leute gibt, die noch nerdiger unterwegs sind. Das war halt der Typ, der zusammen mit einer weiteren Person diese Schrift für den 39C3 mitentwickelt hat.
Nice. Also den habe ich definitiv auch in meiner Liste der noch zu guckenden Talks. Der hat sich, glaube ich, da gab es irgendeinen Scheduling-Konflikt, deswegen konnte ich da nicht mit drin sitzen. Sehr cool. Wollen wir der Reihe nach rum weitermachen? Ganz kurz, Meta, wir haben jetzt 20.06 Uhr und ich habe gehört, wir haben potenziell eine halbe Stunde mehr Zeit als
eigentlich.
Wir haben
20 Uhr, aber okay.
Wir haben 20.06 Uhr, habe ich gesagt.
Wir haben 20 Uhr.
Achso, wir haben 20 Uhr und wir haben potenziell bis 21 Uhr noch Zeit. So grob. Ja, grob vielleicht. Na, gut, okay. Ich will es bloß einschätzen können, wo wir viel Zeit uns nehmen. Okay, dann machen wir doch mal an der Stelle weiter. Kilian, hast du noch irgendein Highlight vom Kongress? Wir gehen jetzt gerade noch ein bisschen Reihe um und dann würde ich einen Themenwechsel irgendwann machen.
also tatsächlich am besten gefallen talkmäßig. Ich habe wirklich versucht, dieses Jahr sehr, sehr wenig Talks zu besuchen bisher. Beziehungsweise
du hast versucht, wenig Talks zu besuchen?
Ja, das ist ja, also quasi alles mit wenigen Ausnahmen findet man ja eh in der Konserve dann. Und das ist ja auch ganz schön, die Sachen im Nachhinein sich anzuschauen. Manchmal findet man so Überraschungen, wo man merkt, es ist dann doch irgendwie ein bisschen anders als gedacht, wie zum Beispiel bei dem Marco über Kling Talk, bei Lesung vorgestern. Wo der Saal eine halbe Stunde vorher komplett voll war, die Türen wurden geschlossen und dann hieß es einfach, was machen wir jetzt? Und dann kam er einfach auf die Bühne und hat schon mal jenseits der Aufnahme so ein bisschen aus dem Känguru vorgelesen, aus dem neuen Roman.
Ich habe mir auch gedacht, warum fangen wir nicht einfach an? Aber es gibt natürlich den Sendeplan und die Leute erwarten wahrscheinlich den Stream da zu sehen.
Aber im Normalfall kann man ja alles dann in der Aufnahme mitnehmen und es ist ja auch ganz wunderbar, dass das ganz schnell auf mediatcc.de alles ist. Mein persönliches Talk-Highlight aber von den 3-4 Sachen, die ich bisher geschaut hatte, war das vorhin von Arne Semsrott.
Auf jeden Fall.
Gegenmacht, Best of Informationsfreiheit.
Hat Standing Ovations bekommen.
Absolut verdient auch. Also es ist ein ganz fantastischer Talk, muss man sich wirklich anschauen. Ich bin einfach so unglaublich glücklich darüber, dass Menschen wie Arne existieren und das so voranschieben einfach, dass wir das IFG bekommen haben, dass Menschen dahinter stehen, das auch dementsprechend nutzen können und quasi ein Gegenpol existiert zu so absolut sagen wir mal, beratungsresistenten PolitikerInnen wie, den Namen brauche ich jetzt hier nicht nennen.
Schaut euch den Talk von Armin Semsrott an. Allgemein, der fällt für mich in diese Kategorie der Serientalks. Wo man jedes Jahr immer wieder hingeht und sich freut, wird es von dem wieder was geben, weil du es jetzt nicht gesagt hast, wo ich mir auch schon drauf gefreut habe, war natürlich der Talk vom Zentrum für politische Schönheit.
Oh ja, natürlich.
Wo sie einfach auch jedes, das ist einfach genauso wie bei Frag den Staat, so dieser Jahres...
Also die machen es ja nicht jährlich. ZPS ist ja alle 2-3 Jahre da, das war ich glaube ich der dritte erst oder so. Nee, das vierte, dritte?
Nee.
No. Also die waren damals in Leipzig, waren sie das erste Mal da, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber letztes Jahr waren sie auch schon da,
vor 2 Jahren waren sie das letzte Mal da und jetzt waren sie wieder da.
Aber es ging um den Adenauer.
Es ging um den Adenauer SRP Plus dieses Mal. Quasi komplett Zusammenfassung, was passiert ist seit Inbetriebnahme des Busses und der etlichen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, Polizeifestsetzungen und Inspektionen, die dieser Bus hat schon über sich ergehen lassen.
Gerade bei dem Talk sollten wir vielleicht nicht zu viel vorwegnehmen. Also aller dringlichste Nachguck-Empfehlung, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch den an, ist wirklich herrlich. Aber das Spannendste fand ich als Takeaway, das kann ich vielleicht sagen, ist, wofür das SRP Plus steht.
Ja.
Wofür steht das SRP Plus?
Der Konrad Adenauer hat damals als Verfolgter des Nationalsozialismus den ersten Kanzler gestellt in unserer neu gegründeten Bundesrepublik und wir hatten kurz darauf die Partei, die SRP, den Namen kriege ich nicht mehr hin, wofür die SRP stand, aber das war die erste Partei, die im Rechtsaußenspektrum wieder verboten werden musste, weil wir halt in Deutschland eine Staatsform haben, die nicht eine
sozialistische Reichspartei.
Die sozialistische Reichspartei, die erlaubt, dass sowas eigentlich existieren darf und wir sollten dem Beispiel uns annehmen und das nicht eine einmalige Gelegenheit in der Geschichte passieren lassen, sondern genau das wieder tun und mit der AfD das Exempel zu statuieren, dass wir das weiterführen können, dass wir heute noch genau dieselben Prinzipien verfolgen wie auch damals, nämlich dass wir die Geschichte sich nicht wiederholen lassen dürfen.
Also das Plus steht für, es wurde bereits eine rechte Partei verboten.
Das Plus steht für, wir müssen das wieder tun, genau.
Ja, genau.
Und deswegen, man auch Plus nennen können.
Das wäre dann hoffentlich nicht wieder notwendig, aber das mal schauen in 80 Jahren, wenn es dann wieder soweit ist.
Oje, oje. Genau. Ansonsten gibt es ja die schöne Kongressregel. Wie war die 621?
621-Regel.
621, das ist nämlich 6 Talks besuchen, 2 Workshops machen und
eine fantastische Zeit.
Eine fantastische Zeit haben. Und ich glaube, eine fantastische Zeit hatte ich auf jeden Fall. 6 Talks habe ich auch relativ fast genau, wahrscheinlich ein bisschen mehr besucht, aber tatsächlich 2 Workshops.
Da kannst du ja andersrum machen. 6 Workshops oder... Und 2 Talks wäre ja auch für dich.
Ich habe nämlich 2 Workshops besucht. Ich habe es dieses Mal tatsächlich geschafft, mich ganz am Anfang, da muss ich an dieser Stelle Sascha denken, der in dem Moment neben mir stand und gesagt, komm, wir melden uns da jetzt an, bei diesem Hardware-Hacking Grundlagen-Workshops anzumelden.
Ach stimmt, ihr habt euch ja direkt angestellt, bei Mitch.
Bei Mitch, genau. Und
dem TV-Begon.
Und ich dachte, komm, ich muss endlich mal so einen Löt-Workshop machen und ich habe einfach gesagt, komm, wir melden uns jetzt an.
Aber das ist mit Kolben. Das ist nicht Löten ohne Kolben.
Pass auf, es war Löten ohne Kolben. Weil als ich dann nämlich am nächsten Tag, als das stattfinden sollte, da stand wir hatten vorher so ein Kit mit einem Arduino und einer Lichterkette bekommen. Ich dachte mir so, naja, wir werden das da wahrscheinlich irgendwie dran löten. bis es mir dann zum Schluss auffiel, nee, der Workshop ist, wie stecken wir den Arduino und die Lichterkette zusammen und wie kommt das kleine Blinkenleitskript auf den Arduino, und ich habe leider keinen Löten gelernt in dem Kurs.
Ah, okay,
also muss ich mich nächstes Jahr da wieder bei einem anderen Kurs, aber diesmal weiß ich, mein Takeaway ist, ich weiß jetzt, dass man möglichst am Tag 0 schon dahin geht, auf den Schedule guckt und sich sofort für so einen Workshop anmeldet und nicht einfach irgendwann spontan hingeht.
Ja, nee, ich war dieses Jahr auch das erste Mal an Tag minus 1 da. Früher habe ich es bisher noch nicht geschafft. Also Tag 0 war sonst immer mein Anreisetag. Und ich war sehr glücklich darüber, den kompletten Tag 0 hier schon verbringen zu können. Ich habe mir, also ich dachte erst, massive FOMO an Tag minus 3 oder so gehabt, nachdem ich gehört habe, das Engelsystem ist komplett überrannt, es bleiben eh keine Schichten übrig. So, ah, was soll ich denn machen an Tag 0? Das war meine ganze Absicht, dass ich den gesamten Tag durchengeln kann. Aber vor Ort hat es dann doch irgendwie geklappt. Ich habe mich dann abends im Hotel an Tag minus 1 noch geschafft, für diverse Sachen eintragen zu können. Habe 12 Stunden geengelt am Tag 0 und war sehr happy dann damit, dass es einfach ein schöner Tag war. Einfach. Es hat sich schon die ganze Zeit angefühlt wie Tag 1. Es war schon so viel los. Man hat so viele Leute gesehen, so viele bekannte Gesichter, so viel abgehangen mit tollen Menschen und einfach eine tolle, schöne Zeit schon gehabt. Und dann Tag 1 konnte man dann wirklich so entspannt starten in den tollen Kongress und das direkt schon miterleben, was alles schon passiert ist. Also ich finde es wirklich ein ganz fantastisches Event bisher. Also es ist so schön, wie man es sich erwünscht hat. Der Hype hat sich gelohnt.
Wie viele Engel gab es dieses Jahr?
Engel?
Das weiß ich gar nicht, was das Dashboard sagt. Wir können mal kurz live nachschauen. Das ist im Shift-Dashboard, Public-Dashboard. Hier steht leider nur drin, dass aktuell 550 Engel arbeiten.
Jetzt gerade in diesem Moment.
Aber es gibt wirklich, also wir sind ja 16.000 Leute hier und würde mich nicht wundern, wenn etliche davon dieses Jahr mit Engeln. Ich habe den Angel Welcome Desk eine lange Zeit lang am Tag 1 noch mit rumgesessen. Das war ja am laufenden Band. Also da kamen ja so viele Menschen. Nicht Tag 1, an Tag 0 dann. Da kamen ja so viele Menschen noch mit an. Und das waren ja nicht mal die Schlangen dann fürs Bändchen.
Genau. Also das ist auch was, wo ich mich nächstes Jahr nochmal intensiver drum kümmern muss. Ich bin dieses Mal wenigstens in dem Engelsystem angemeldet und
sehr gut. Guter Start.
Ich muss mich an solche Sachen langsam rantasten. Aber ich bin meistens allein mit dem FOMO, welche Talks besuche ich und so relativ überfordert. Ich verbringe meine Kongresse tatsächlich fast ausschließlich in den Vortragssälen und sehe das hier als eine große Vorlesereihe. Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich... Okay, ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Nächstes Jahr möchte ich versuchen, auch mal eine Engelschicht zu machen.
Und am Späti verenden und
das ist zum Beispiel was ich das
stimmt, man kann auch am Späti
idealerweise so an der Bar Sachen verkaufen, das kann ich. Das werde ich wahrscheinlich hinkriegen.
Die Barschichten machen auch mega Spaß.
Das sind wahrscheinlich auch am ehesten wieder weg.
Also alles ist beliebt.
Was ist so die unbeliebteste Engelschicht?
Ja, es sind immer, weil es einfach sau viele sind, diese Access-Control-Schichten, aber das ist einfach, weil es unglaublich viele Türen gibt. Und die EVAC, wir haben ja dieses Jahr die EVAC Angels, glaube ich, neu dabei.
Das war das, was du mal kurz gemacht hattest?
Ich habe auch mal einmal eine Schicht damit gemacht gehabt, aber die das sind einfach nur einfach sau viele Schichten dafür. Die müssen
was
wir
machen
halt, die? Du musst einfach rumsitzen, um im Evakuierungsfall dann mit zu helfen, Leute zu evakuieren. Aber wenn das nicht eintritt.
Du hast sonst gar nichts zu tun.
Wenn das nicht eintritt, machst du gar nichts, genau. Also es ist ein guter Slot, wenn du halt eh einen Stream mitschauen möchtest von irgendwas und dann deine Englischstunden nebenbei bekommen möchtest. Aber es ist keine sehr, sehr aufregende Englischschicht. Es sei denn, wie gesagt, im Worst Case passiert was, dann hast du natürlich eine Verantwortung. Aber das müssen wir aus Brandschutzgründen ja einfach dem CCA gegenüber mit erfüllen. Das gab es, glaube ich, letztes Jahr, wie gesagt, einfach noch nicht. Ansonsten gibt es viele andere tolle Englischschichten. Also die Barschicht hat auch super Spaß gemacht, mit Boxschichten um Bottle Operations Center, finde ich, machen auch mega immer Spaß, um die ganzen Bars mit zu versorgen.
Bock. Stimmt, ich habe dich gestern getroffen, wo du eine Palette Pfand durch die Gegend gefahren bist.
Das ist immer geil, wenn man die Späti-Bestellung mit 16 Kästen Bier dann auf der Ameise da hochfährt und sich durch die Menschenmassen durchbrüllen muss.
Das ist
Vorsicht,
übrigens,
Vorsicht, Vorsicht!
Das ist übrigens was ich nochmal erwähnen möchte an dieser Stelle. Ist vielleicht, wenn man den Congress nur aus der Ferne beobachtet und sich die Streams anguckt, der Späti ist auch nochmal so ein Special.
Habt ihr eigentlich gesehen, dass auf dem Späti die aus dem Louvre geklauten Juwelen stehen?
Ja, ist mir aufgefallen.
Das ist ganz fantastisch.
Da werde ich nachher nochmal dran vorbeigehen. weil der Späti ist zwar ist eigentlich auch nur eine Bar, aber hat dann halt tatsächlich noch so diese kleinen Zusatzsachen. Man kriegt da Feuerzeuge und Kondome und Masken und Corona-Tests und weiß ich nicht alles. Und es findet aber auch ein kleines Kulturprogramm dort statt. Also gestern waren wir dabei, wie Punktexte auf Deutsch vorgelesen werden.
Ja, stimmt.
Und heute fühle mich sehr gut. Ich habe leider den Namen der Künstler gerade nicht parat, aber ich werde das in den Shownotes nachreichen.
War also die Lesung war von Anskaya, von Anna Biselli.
Genau. Und heute war ein musikalisches Programm am Nachmittag, nämlich Lieder aus dem Exil. Also deutsche Lieder von 1920 bis 40 oder so, von Leuten, die vor den Nazis geflohen sind.
Spannend.
Und die Geschichten davon und welche davon hinterher in Hollywood als Filmregisseure oder als Filmkomponisten gelandet sind und dann die Songs dazu. Und das ist für mich als jemand, der musikalisch ein wenig interessiert ist, nochmal ein Einblick in eine ganz andere Szene gewesen. Also ich habe jetzt für mich, mein Takeaway war, es gibt ein Hollywood-Songbuch von, oh, und jetzt habe ich es nicht parat, aber das ist auch von Songwritern aus Deutschland, die dann in Hollywood Fuß gefasst haben, nachdem sie vor den Nazis geflogen sind. Es war einfach so ein bisschen Geschichte, auch die Songtexte selber hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil es ja alles so ein bisschen wieder wabert, also die Geschichte echoet sich gerade so ein wenig und deswegen fand ich das sehr signifikant, mir das hier mal live vor Ort anzugucken und das ist was der Späti als Programmpunkt.
Eine Mini-Stage. Das ist ja gerade das Schöne, dass es hier so ultra divers ist und so unglaublich viele Möglichkeiten und wie du schon meintest, wenn man das halt von außen mit sieht, was so existiert und die Streams oder Aufnahmen schaut, dann sieht man halt die großen Vortragssäle.
Genau.
Aber das ist ja gefühlt nur so 2% von dem, was hier stattfindet. Man hat gar nicht auf dem Schirm, wie voll und bunt und großartig der Rest ist und wie viele kleine Sachen halt überall stattfinden, wie viele, unglaublich viele self-organized Sessions es gibt. Du hast mir vorhin gezeigt, wenn du im Fahrplan in der iOS-App, wo das so eine schöne Übersicht ist, ganz nach rechts scrollst, hast du angefangen zu scrollen und hast du gefühlt so 3 Minuten lang gescrollt und so, schau mal, da sind wir im Sendezentrum. So. Leider so rechts außen, der Begriff gefällt mir dafür nicht. Aber
das sind diese Sachen, die im Fahrplan dann immer erst irgendwie am ersten Tag auftauchen. Du hast irgendwie diese 3, 4, 5 Haupttracks, wo Sachen offiziell stattfinden und die sind schon von vornherein da und der Rest, der ganze grün gefärbte.
Aber genau das meine ich ja. Es gibt so 50 andere Tracks halt auch noch und das ist keine Untertreibung. Es gibt wirklich sau viele andere
Tracks. Genau. Jedes Mal finde ich nach dem Kongress da irgendwelche Sachen, wo ich dachte, da hätte ich eigentlich auch mal hingehen können.
Aber ich werde mir das tatsächlich...
Man kann auch nicht alles besuchen.
Ich kann das echt verstehen, was auch du sagst und ich habe auch andere Leute gehört, die sich extra nicht die Talks angucken, sondern lieber alles andere.
Genau, alles, was nicht aufgezeichnet wird.
Alles, was nicht aufgezeichnet wird. Obwohl ich das
oft vorher sich raussuchen und dann Filter auf nicht aufgezeichnet machen und dann das abarbeiten.
Wo ich auch manchmal gerne zur Entspannung dann wirklich doch einfach in irgendeinen Talk gehe und mich ein bisschen beschallen lasse, weil es hier die ganze Zeit rumlaufend schon sehr flutend ist an sich.
Es ist wie ein Festival.
Es ist ein Festival.
Es ist absolut
Festival.
Es ist
ein absolut Festival.
Ich musste mich auch entschuldigen und zu einer Geburtstagsparty-Einladung absagen, die am am 26. abends war, wo ich gesagt habe, ich kann da nicht kommen. Ich muss um 7 Uhr morgens den Zug kriegen. Und was, wieso, wo fährst du da hin? Und es ist halt wie 4 Tage Festival, da will ich nicht schon am Abend davor irgendwie mich ausnocken. Ich hatte ja vorher noch das ein oder andere familiäre Constraint über die Feiertage und
mir tun auch die Leute leid, die das immer haben. Also bei mir ist es auch schwierig, schon am Tag 0 anzukommen, weil wir meistens noch Familienveranstaltungen am 26. Dezember haben und da kann ich dann meistens am Tag 0 erst spät abends hier ankommen. Also ich war Tag 0 um 22.30 Uhr hier, bin einmal rumgegangen und dann bin ich so gegen um 12:30 erst im Hotel eingecheckt und war sehr happy, dass es überhaupt funktioniert hat. Auf jeden Fall. Haben wir sonst noch irgendwelche Highlights von Sachen, die wir kurz beleuchten wollen?
Vorhin kurz angemerkt, die Lesung von Marc-Uwe Kling war generell sehr fantastisch. Also die ist sowieso zu empfehlen, sich die nochmal anzuschauen im Nachhinein.
Auf jeden Fall.
Das nächste Buch wird ja auch sicherlich großartig, das nächste Känguru-Buch, was jetzt noch
kommt. Känguru-Rebellion.
Ich war gestern Abend noch in einer Veranstaltung, die ich auch sehr schön fand. Und zwar war das GPT-Dash.
Nein.
Ich fand das wirklich sehr gelungen. Wir haben ja, habt ihr bei den Datenspuren auch da schon drüber gesprochen?
Über das Thema wollten wir jetzt sowieso gleich noch ausführlich reden.
Na, dann machen wir das doch gleich.
Aber vielleicht machen wir das in dem Sinne jetzt sofort.
Ja.
Und zwar gibt es beim Congress jedes Jahr eine große Game Show und das ist entweder ist das Hacker Jeopardy gewesen oder wie hieß es letztes Jahr?
01 oder 2. Also quasi 1, 2 oder 3 plus halt mit 01 oder 2.
Genau. Natürlich. Und die sind dann meistens an Tag 1 um 1 Uhr nachts in Saal 1 und
am Tag 1 oder 2 oder 3 halt die Nachtslots sind immer die Late-Night-Slots, die Primetime-Slots.
Das ist auch meistens der Tag, der dann wirklich am meisten reinbuttert, weil man dann meistens erst so um 4 wieder irgendwie hier raus ist.
Um 5 im Bett. Nee, wir hatten...
Ja, und dieses Jahr war es das GPT-Dash.
Ja.
Und Kian, kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
Benny und ich haben ja auf den Datenspuren die letzten beiden Jahre, also letztes Jahr und dieses Jahr, so ein kleines Spielchen gespielt. GPT-Dash, genau. Das Konzept ist, wir geben eine Prompt vor. Zum Beispiel war uns, was auf den Datenspuren sehr gut ankam, war die Prompt, du bist Christian Lindner, was bedeutet die Wirtschaft für dich? Und dann kriegen Menschen diese Prompt gestellt und dürfen die beantworten wie eine KI. Eine KI bekommt auch diese Prompt gestellt. Und am Ende dürfen Leute abstimmen darüber, was war denn die echte KI-Antwort, und bekommen Punkte, wenn sie quasi die KI besser impersonated haben als die KI, selber war oder überzeugend.
Also jemand anders muss entscheiden, das war jetzt KI und das war Mensch.
Auf den Datenspuren waren das dieselben Leute, da haben alle SpielerInnen quasi selbst mit abgestimmt. Und dann haben wir gedacht, das ist doch ein lustiges Spiel, das macht Spaß. Hat auf den Datenspuren ganz fantastisch mit so 20, 30 Leuten funktioniert. Das reicht mal auch beim Kongress ein. Wurden dann genommen und wir dachten, wir nehmen dann einfach so eine Community-Bühne mit so 100 Leuten, ist bestimmt auch super witzig. Und dann hat das Content-Team bei uns angerufen.
Mit dem Telefon.
Mit dem Telefon. Okay, es war ein Big Blue Button Call. Okay, aber trotzdem. Und hat halt gemeint, ja, die Community-Bühnen sind dies ja nicht, aber wir haben so eine neue Bühne, die kleinste Bühne sind so 400 Leute, wird das für euch auch passen? Okay, das klingt schon ein bisschen beängstigender, aber klar, passt auch. Und dann haben wir es alleins bekommen. Das war dann ein bisschen scary.
Also dieses Jahr die große Game Show an Tag 1 in
Tag
Saal.
Zwei.
Tag 2,
Tag
Saal 1.
25 Uhr.
25 Uhr wart ihr.
Ja, genau. Das war sehr scary, wie gesagt, uns darauf vorzubereiten. Vor allem halt auch scary, weil ich Angst hatte, dass, also es ist ja ein interaktives Projekt gewesen, sprich das Publikum nimmt teil. Und ich kann mich nicht daran erinnern, mal eine Anwendung gebaut zu haben, wo nicht nur ein technikversiertes Publikum existiert, sondern all die Leute, die potenziell das Know-how haben und auch manchmal ein bisschen Spaß daran haben, so ein bisschen rumzuforschen, wie was läuft, auch mit mir selber im Raum sitzen, während wir das alle benutzen. Das heißt, da sind sehr viele Gedanken da reingeflossen, wie ich das so ein bisschen quasi absichere, was nicht das bedeutet, dass ich das sehr gut gemacht habe. Aber letztendlich... Also wir haben das gestern Abend gespielt, ich bin auch immer noch ein bisschen fertig davon.
An dieser Stelle fällt mir ein, dass ich vergessen habe zu sagen, wenn ihr das jetzt noch nicht nachgeguckt habt und diese Folge jetzt gerade hört, macht jetzt Pause und schaut.
Nein, ihr braucht es gar nicht nochmal anschauen, die Aufnahme
ja,
davon.
Doch. Ihr müsst jetzt Pause drücken, dann macht ihr euch erstmal einen Schunk. Dann ja, trinkt er den.
Da bin ich dabei.
Einen zweiten Schunk,
da bin ich auch
dann
dabei.
Drückt er auf Play
nein.
Ist das wunderschön. also ich habe gestern einen Schunk vorher getrunken.
Sehr gut. Das kann ich auch gut heißen. Also wir haben vom Publikum gehört, dass es tatsächlich halbwegs unterhaltsam war.
Es war auf richtig der, gut, Kian.
Auf der
es
Bühne.
War, darf ich muss das jetzt on the air sagen. Es war richtig, richtig geil. Ja.
Das freut mich sehr, dass ihr das sagt. Auf der Bühne hat es sich überhaupt nicht so angefühlt.
Es hat natürlich einiges gehakt.
Chaos, weil absolut nicht so funktioniert hat, wie wir es wollten. Also, sagen wir mal so.
Aber es war sympathisch auf die Art und Weise.
Die
ihr habt wirklich auch alles gut über die Zeit gerettet, was nicht geklappt hat. Also man hat es natürlich schon mitbekommen. Ihr habt es ja auch immer gesagt, aber es war nicht schlimm und ihr habt auf jeden Fall gut...
Wir haben uns die ganze Zeit quasi selber so in den Rücken selber in den Rücken gefallen. Also wir haben die, kurz zur Erklärung, die ganzen Prompts, die wir vorbereitet haben. Wir haben richtig tolle Sachen vorbereitet.
Das war
richtig
gut.
Wir haben auch so diese Trivia-Fragen fürs Publikum gehabt, damit das Publikum quasi auch noch so Fragen beantworten kann mit so lustigen Fragen.
Haben wir das Spiel schon erklärt? Wenn die Leute sich jetzt nicht angucken. Also
naja,
ich muss ja allein sagen, die Komplexität von diesem Spiel hat mich wirklich umgehauen, weil du hast einen interaktiven Teil. Jeder Besucher, jede Besucherin im Publikum hat mitgespielt. Du habt am Anfang einen QR-Code für
genau,
das
wir
Publikum
haben fünf
eingeblendet.
Leute auf der Bühne, die quasi die Fragen, die Prompts beantworten, und
Leute
das Publikum kann dann abstimmen, ob was ist die KI-Antwort und was ist die lustigste Antwort. Die auf der Bühne kriegen jeweils Punkte dafür, aber auch das Publikum kriegt Punkte dafür, wenn die richtige KI-Antwort erwischen. Und somit ist das Incentive, finde ich, auch ganz schön so da, dass die Leute halt auch lustige Antworten schreiben, weil das Spiel halt lebt natürlich auch ein bisschen davon, wenn es möglichst lustig ist und nicht alle nur so hölzerne Antworten schreiben, die halt nach KI klingen, das wäre ein bisschen lame. Und wir haben auch dann multimodale Prompts mit drin gehabt, mit Bildern, aber wir hatten, wie gesagt, sehr viele lustige Ideen gehabt. Und, sorry, ich muss kurz abgewählt, wenn Tim Pritlove plötzlich hinter einem steht und so kurz hinschaut, was wir hier machen. Ja, wir nehmen einen Podcast auf. Also es war, also es hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Wir hatten so viel da reingespeichert. Wir haben den Fehler gemacht, manche Sachen halt ein bisschen halbherzig, nicht halbherzig, das klingt falsch, aber manche Sachen sind ein bisschen sehr spontan gewachsen. Das ganze Trivia-Feature, was auch sehr cool war fürs Publikum, war, das war eine Idee vor einer Woche, wollen also wir nicht sowas noch machen? So, ja, okay, das klingt eigentlich ganz fast. Und im Rückblicken war das ja essentiell auch für dieses
ihr
Spiel,
so ein bisschen,
dass sowas mit existiert.
Ich habe zumindest hohen Respekt davor, wie viel ihr euch aufgeladen habt. Weil allein dieses Spiel zu machen und auf der Bühne irgendwie Fragen und dann Preise zu organisieren. Ihr habt ja auch noch hier handgemachte Preise organisiert.
Ja, nicht KI-generierte Kunst, genau.
Und dann habt ihr euch aber erstens so ein bisschen auf den Feature-Creep eingelassen und nicht nur Fragen an die Teilnehmer, sondern auch noch gleichzeitig Fragen an das Publikum gestellt und die Publikumsantworten wurden irgendwie gerankt mit, wer hat am schnellsten irgendwie geantwortet und dann das Publikum musste abstimmen, was war jetzt KI und was war jetzt am lustigsten? Das Publikum musste aber gleichzeitig auch noch zwischendurch Trivia-Fragen beantworten, während die Teilnehmer auf der Bühne Zeit hatten, ihren Prompt zu schreiben. Es war so viele
Sachen. Das
Publikum
konnte auch noch Prompt.
Wir sind das Sendezentrum, genau.
Wir nehmen hier gerade.
Frag mal bitte den Techniker da drüben. Genau, oder
da hinten. Wir nehmen hier gerade eine Folge über eine Podcast-Folge auf.
Oh, sorry.
Wo war ich? ja, das passiert auf dem Kongress.
Genau, und dann konnte das Publikum auch noch Prompts submitten.
Das Publikum konnte Prompts vorschlagen, musste Antworten von den Spielern bewerten und musste Trivia-Fragen beantworten. Die Publikumsteilnehmer, die am schnellsten Sachen eingereicht haben, haben irgendwie auf ihrem Endgerät irgendwie ein Zeichen gekriegt und durften sich auch noch einen Preis abholen.
Ja.
Also allein diese Komplexität von diesem Spiel, ich kann einen Ticken verstehen, dass ihr nach hinten ein bisschen Schwierigkeiten gehabt habt, das ganze Ding so richtig stabil zu kriegen.
Auf jeden
wenn
Fall
ihr euch auch
Vortrag,
noch auf
bei dem man sich einfach nur mal gechillt reinsetzt, sondern man hatte richtig was zu tun im Publikum.
Genau, also und dann hast du dir halt noch diese ganzen Security Concerns aufgeladen.
Ja, aber das war wirklich halb so wild. Also rückblickend, ich hatte ja dolle Angst, dass jemand irgendwie, also das war ja für alle frei zugänglich, also nicht nur vor Ort, sondern halt auch von außen. Ich hatte kurz am Tag 1, am Tag 0 mit dem NOC, dem Network Operations Center gequatscht, ob die irgendwas Vorschläge haben. Ich will nicht, dass jemand das Ding in die Knie zwängt. Und die so, übrigens, wir haben im YOLO Colo Leute, die haben 100 Gigabit Uplink. So, wie schaffe ich es denn, diese Low Orbit Ion Cannons von meinem Server wegzuhalten?
Auf der anderen Seite wäre es schon ganz schön assi,
ja,
dass
nee.
Tatsächlich während so ein Spiel läuft.
Da sind viele Gedanken im Hintergrund reingeflossen, aber das war, also entweder das hat geklappt oder das war gar nicht das Problem. Das Problem war, dass wir halt so Probleme hatten wie, ich habe die nach jeder Runde so einen Zurücksetzen-Button gehabt, die Spieler wieder als SpielerInnen rauszuwerfen und die Publikumscores zu resetten. Blöderweise hat das aber auch die ganzen Trivia-Fragen, die wir eingetragen haben, rausgelöscht. Deswegen mussten wir die spontan immer wieder reinkopieren. Und dann habe ich festgestellt, dass ich die Prompts, die alle drin gespeichert waren, auch nicht nehmen konnte, weil dann hat er die falsche Prompt gespielt und die musste ich auch spontan immer wieder reinladen. Also es war einfach nur sehr frickelig im Spielen und manche Sachen liefen dann auch nicht so schön im Ablauf, wie ich dann im Nachhinein festgestellt hatte. Das hatten wir einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Zum Beispiel, dass auf der ersten Runde ausschließlich Männer auf der Bühne saßen. Und dann hatte das Publikum netterweise auch das mit reingeworfen und mit laut gerufen, dass ab der zweiten Runde auch definitiv mehr Flinters mit auf der Bühne sein sollten. Da habe ich dann auch mit versucht, darauf zu achten. Aber das ist auch super schwer zu erkennen, wer denn die Hände oben hatte von draußen.
Ich hatte auch den Eindruck, ich habe sehr viele bekannte Gesichter auf der Bühne gesehen. Also da sind ja auch Teilnehmer dabei gewesen.
Du zum Beispiel.
Das solltest du nicht spoilern.
Warst du das wirklich, ja?
Das solltest du nicht spoilern. Nein, ich meine, ich habe Teilnehmer bei dem Spiel gesehen, die schon bei den vorherigen Spielen letztes
Aber du warst schwer
Jahr
zu spotten.
Leute, das schneide ich raus. Was wollte ich noch sagen? Achso, und eine Sache, die auch noch passiert ist, ist, während irgendwie die Leute auf der Bühne, die Teilnehmer irgendwie Prompts schreiben sollten und das Publikum Trivia-Fragen beantworten sollte, hattet ihr auch noch Live-Musik auf der Bühne.
Ach stimmt, genau. Wir hatten noch den Ben mit dabei, der Bratsche gespielt hat. Wir hätten, by the way, auch noch die herrliche Frage gehabt. GPT-Prompts, Sekunde. Wir hätten noch die herrliche Frage gehabt, was eigentlich eine Bratsche ist.
Oh.
Die Trivia-Frage, weil wir haben es alle verkackt, vorher zu wissen. Und ich habe von, also das hat Ben selber die Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Der hat es leider nicht mehr spielen können, die Trivia-Frage dazu. Die Antwortmöglichkeiten wären gewesen, eine Bratsche ist eine Geige für die Leute, die sich keine Geige leisten können. Eine Bratsche brennt länger als eine Geige.
Das sind so die typischen Musikerwitze.
Da gab es noch die richtige Antwort, die ich vergessen habe. Und aber die eigentlich die korrekte Antwort auf die Frage gewesen wäre, all of the above.
Achso.
Naja.
Das sind so die ganzen Witze aus dem Orchesterlager, die einem dann anfallen. Was ist der Unterschied zwischen einem Stück Holz und einem Bratscher? Holz arbeitet. So, ich habe nicht wirklich verstanden, aber ich habe mir seit 20 Jahren gemerkt.
Aber wir hatten Ben mit auf der Bühne. Ben war nicht das erste Mal auf dem Kongress auf der Bühne. Ich glaube, der hat mit seiner Bratsche auf dem 28 C3 schon mal gestanden.
Ja, genau.
Und hat da Pausenmelodie gespielt gehabt, was auch ganz fantastisch ist. Wir haben ihn gestern dabei gehabt, dass er nicht nur Pausenmelodie spielt, sondern auch also quasi die ganzen Überbrückungen im Spiel mitgespielt hat, aber auch diverse andere Melodien, also aus diversen Computerspielen auch mit, die wir dann auch das Publikum hatten erraten lassen wollen. Das hat auch teilweise geklappt.
Ich war kurz davor, mich zu melden und zu sagen, ja, ich erkenne das, das ist die Zelda-Melodie. Und dann war die Frage aber eigentlich nicht, ist das die Zelda-Melodie, sondern wie viele Spiele gibt es in der Zelda-Serie? Und ich war schon mit der ersten Antwort, hätte ich schon gedacht, das ist schon ganz schön viel, aber das war noch die kleinste Zahl, die zur Option stand.
Der Song aus Monkey Island war halt nicht, also das ist der Song aus Monkey Island, sondern an welcher Szene in Monkey Island ist das die Hintergrundmelodie? Ja, nee, das war schon ganz cool. Die Musik war ganz fantastisch. Da hatten wir auch witzige technische Probleme, die habe ich gar nicht mitbekommen auf der Bühne. Da hat mir Benny und Ben dann erzählt im Nachhinein, dass der Tonabnehmer von Ben überhaupt nicht funktioniert hatte.
Der hat immer mal ein bisschen gekraxt.
Der Tonabnehmer hat gar nicht funktioniert. Die hat dann ein anderes Gerät irgendwie drangehangt. Das ist wohl irgendwann zu halber Zeit irgendwie abgefallen. Genau. Das haben wir dann dran geducktaped. Gott sei Dank habe ich das gar nicht mitbekommen gehabt.
Und auf die KI-Stimme hat immer nur den halben Text vorgelesen.
Da habe ich ja darauf gewartet, dass ihr irgendwann einfach den Ton ausmacht und es einfach von vornherein selbst vorlesen. Aber ihr habt wirklich konsequent zu dem Zeitpunkt, wo die KI-Stimme abgerissen ist, dann einfach selber weiter vorgelesen.
Der Gedanke
es gab
kam
auch einen Glitch. Es gab einmal zwischendurch kurz eine Antwort, die von zwei Stimmen parallel vorgelesen wurde und die andere war eine viel modernere, neue generierte Stimme.
Das kurz davor hatte ich die Verbindung zu der Anwendung verloren. Da war mein Websocket plötzlich kaputt. Witzigerweise waren aber nur Websockets kaputt. Ich habe noch eine zweite Instanz der Anwendung gehabt auf einem viel größeren Server, auf den hätten wir umsteigen können, wenn der Server in die Knie gegangen wäre. Den habe ich dann kurzzeitig aufgemacht, aber auch da konnte ich die Seite laden, aber keine Websocket-Verbindung aufbauen. Das wirkte so, als ob alles geht außer Websocket. Also irgendwie quasi ein magisches Kontingent an Websocket existiert, was ja totaler Quatsch ist, weil die laufen ja auch über Port 443.
Du bist
also
aber nicht der Einzige, der so ein bisschen die Demo-Götter geplagt haben. Heute gab es auch ein, zwei Vorträge auf der Bühne von Saal 1, wo die Live-Demo so ein bisschen gehakt hat, weil der Presenter-Netzwerkprobleme hat.
Ist da kein LAN?
Es liegt LAN da, ja, aber das habe ich blöderweise nicht genutzt, da hätte ich drauf kommen können. Aber ich meine, ich hatte ja eine Netzwerkverbindung, ich könnte problemlos die Seite laden, ich konnte bloß keine Websocket-Verbindung aufmachen. Das fand ich total wild. Das war auch kurzzeitig sehr kacke, weil ich halt nichts machen konnte mit der Anwendung. Und dann habe ich aber einen zweiten Browser aufgemacht, habe noch ein Chromium aufgemacht und schaut, ob es da geht. Da ging es genauso wenig. Und dann habe ich vergessen, das Chromium-Fenster zu schließen und die TTS-Verbindung spielt aus dem Host-Panel und nicht aus dem Beamer-View, sondern aus dem Host-View, weil wenn ich auf dem Beamer-View, wie ich es ursprünglich gemacht hatte, das abspiele, da habe ich keine Interaction gehabt, weil ich da nicht mit dem Mauszeiger drauf geklickt habe. Und da hat der Browser sich teilweise geweigert, das TTS abzuspielen. Und dann habe ich zwei Host-Panels offen gehabt und beide haben dann dieses Audio abgespielt. Ja. Und Chromium hat eine sehr viel bessere TTS-Engine als mein Firefox mit drin, deswegen klang es im Modernen. Aber
Sound.
Ja, genau. Es ist einfach so viel im Hintergrund schiefgelaufen, was hätte ich, also quasi, als Gott sei Dank ist nicht alles kaputt gegangen. Es lief etwas, wir hatten Spaß dabei und ich bin auch sehr dankbar, dass das vieles funktioniert hat und dass also anscheinend das Publikum auch eine gute Zeit hatte. Danke auf jeden Fall für die Bestätigung davon. Es war sehr nervenaufreibend. Ich hätte heulen können während
des. Die Hälfte der Show
sehr gut gekleidet.
Danke.
Die Hälfte der Show ist ja, also die eine Hälfte der Show ist die Show, die ihr macht, aber es ist ja das gleichzeitig, was Teil der Faszination von so einem Spiel ausmacht und des Unterhaltungsfaktors ist, zu sehen, was ihr da gemacht habt. Das ist ja, du hättest ja genauso gut einen einstündigen Vortrag über die Implementierung von dem Spiel halten können. Dazu würde ich dich sogar fast noch mal fragen, weil allein die Tatsache, dass du dich da hinstellst und eine derartig umfangreiche Anwendung auf dieser Bühne präsentiert hast und ein derartig komplexes Tooling gebaut hast für dieses einstündige Event, ist schon allein faszinierend, allein da zu sitzen und zu sehen, was kann man als Teilnehmer von diesem Spiel oder im Publikum von diesem Spiel alles machen und was habt ihr euch da einzeln. Es hat sich auch ständig immer mal die Mechanik immer so ein bisschen geändert. Plötzlich hat man Abstimmungsfragen oder Ratefragen oder.
Oder diese multimodalen Sachen, ja.
Das genau, oder welche Farbe hat der Deutschhefter?
Da gehen übrigens Props an Benny, der eine ganz fantastische Struktur für dieses Spiel sich überlegt hat. Also wirklich so, wie wir, also quasi die Storyline, was wir eigentlich machen wollen. Und das haben wir eigentlich gar nicht, also wir haben es nicht ansatzweise rüberbringen können, was wir eigentlich vorhatten, weil halt, wie gesagt, die technischen Probleme dann so ein bisschen dazwischen gefunkt haben. Aber wir hatten wirklich ein richtig geiles Konzept, wie wir das halt auch so nach und nach so das Spiel immer weiter so ein bisschen ausbauen und verbessern und noch mehr Leute mehr übernehmen lassen. Das wär cool gewesen. Vielleicht machen wir es tatsächlich jetzt, wo wir ein paar Learnings hatten, worauf es ankommt, machen wir vielleicht nochmal eine Version dafür und probieren es nächstes Jahr nochmal und reichen es vielleicht nochmal an. Mal schauen.
Das war so ein bisschen Numberwang, oder?
Oh, das ist eine alte Referenz, da habe ich schon lange nicht mehr geschaut.
Ich pack's in die Show Notes. Auf jeden Fall.
That's Numberwang. Numberwang.
Ohne zu viel zu spoilern, schaut in die Shownotes, ich pack's da jetzt rein.
Nee, aber wie gesagt, also gestern Abend waren wir beide dann so ein bisschen verzweifelt, wir sind danach noch einen Schunk trinken gegangen an der Bar, haben so ein bisschen Revue passieren lassen, sind beide mit einem, ehrlich gesagt, nicht so geilen Gefühl nach Hause gegangen. Heute früh haben wir uns nochmal hingesetzt, haben ein bisschen drüber gequatscht und mittlerweile finden wir es ganz okay, so wie
es lief. Es war eine perfekte Chaos-Communication-Kongress-Veranstaltung.
Ja. Also es war wirklich sehr chaotisch. Auf den Datenspuren lief es so viel besser.
Ja, aber ihr habt ja seitdem alles nochmal neu gemacht.
Also was, das war auf jeder, also auf den Datenspuren gab es auch, also wir haben bisher keine der Software zweimal benutzt. Also theoretisch, wie gesagt, kommt das Spiel nicht mal von den Datenspuren. Wir haben das im Rahmen von Chaos macht Schule, haben wir mal an der TU Dresden einen Vortrag gehalten über KI vor Lehramtsstudierenden. Die wollten so ein bisschen, die haben uns eingeladen, uns beide, wir waren damals, Benny macht immer noch Chaos macht Schule sehr, sehr viel mit, ich bin da ein bisschen ausgestiegen mittlerweile. Die wollten so ein bisschen über KI in der Lehre und in der Entwicklung der Lehre so ein bisschen was besprechen. Und wir haben so ein bisschen generell mit denen so geredet über, was bedeutet das, was bedeutet das für die Zukunft, was für Möglichkeiten hat man als Lehrer und Lehrerin vielleicht damit umzugehen, dass die Schüler und Schülerinnen alle sowas mit nutzen, was passiert da alles, was bietet es auch an Möglichkeiten, aber was sind auch so ein bisschen nicht nur die Shortcomings oder auch die Gefahren davon. Also war tatsächlich ein sehr cooler Vortrag, leider sehr nicht gut besucht, dafür konnten wir nicht viel, aber das ist ja auch okay, das ist ja auch voll in Ordnung. Und da hatten wir eben also die Idee, dieses Konzept, dieses Spiel mit dem mal zu spielen zwischendrin einfach nur so ein bisschen das Ganze aufzulockern. Und da hatten wir leider gar keine Software für und die Software, die wir, also beziehungsweise wir hatten eine externe Software, die aber überhaupt nicht funktioniert hat zu dem Zeitpunkt und dann haben wir spontan einfach gesagt, wir machen das jetzt anders, das hier ist meine E-Mail-Adresse, ihr schickt mir einfach die Antworten auf die Prompts und ich packe die als Texteditor auf den Beamer einfach so kleine Fenster nebeneinander und dann stimmen wir mit Melden ab, was die KI war. Das war die erste Iteration, die zweite Iteration auf den Datenspuren war eine neue entwickelte Software, das war die nächste Iteration auf den Datenspuren war nochmal eine komplett andere neu entwickelte Software und das war jetzt auch nochmal neu.
Also ihr habt es schon bei zwei Datenspuren gehabt?
Zwei Datenspuren, einmal dieses Jahr und einmal für letztes Jahr, genau, 24, 25.
Abgefahren. Und du hattest gesagt, du hattest noch einen alternativen Server am Start, auf den du hättest umschalten können?
Ich hatte noch eine, also nur für den Fall, dass der Server irgendwie ressourcenmäßig in die Knie geht. Wir hatten es getestet mit 6000 Verbindungen. Ich habe zur Hochzeit gestern mal gesehen, es waren 2000 Leute verbunden. Das war hat also problemlos funktioniert. Also die Anwendung hatte irgendwie mit 100 MB RAM da einfach so gewerkelt. Die CPU hat quasi geidet zwischendrin. Das war überhaupt kein Thema. Aber hätte es Probleme gegeben, hätte ich alle auf...
Hättet ihr komplett restarten müssen, oder?
Ja, genau. Dann hätte ich einfach alle von euch, da hätte ich euch allen gesagt, geh mal bitte auf 2.gpt-de. Wir machen jetzt da drüben weiter. Und der Server hatte irgendwie 250 GB RAM und 24 gerne dicke CPU.
Das aber war warum so, hast du den nicht von Anfang an genommen?
Weil ich auf die Idee erst am Tag 0 kam und dann Angst hatte, wenn ich jetzt den DNS-Eintrag von gpt.de umziehe, dann haben wir vielleicht das Problem, dass wir die Hälfte von den Leuten auf dem Server und die andere Hälfte auf dem Server haben. Und um diese Gefahr nicht zu haben, probieren wir es erstmal auf dem ersten.
Abgefahren. Das Spiel war aber eine Webanwendung.
Genau, das Spiel war eine Webanwendung.
Die man von unterschiedlichen Seiten mit unterschiedlichen Teilnehmern besuchen
konnte. Wir kriegen vielleicht gerade eine Chaos-Post-Zustellung. Nee, das ist nicht.
Nee,
hier.
Das sind wir nicht.
Nicht hier.
Nee.
Sendezentrum.
Das Sendezentrum ist hier überall.
Das ist alles Sendezentrum.
Aber wenn du das richtige Studio meinst, das ist ganz hinten und dann in die Tür rechts rein.
Das werde ich vorher
herausfinden. Also für die Zuhörenden, die das Konzept der Chaos nicht kennen, wir haben nicht nur ein eigenes Telefonsystem hier, wir haben nicht nur einen eigenen SIM-Kartennetz, wir hatten früher die Seidenstraße, wir haben mittlerweile, also was heißt mittlerweile, das ist Quatsch, wir haben seit vielen Jahren auch die Chaos-Post, wo man intern Post zustellen kann, adressieren kann. Ich habe gestern Abend eine Postkarte bekommen, da stand als Adressat einfach nur Kailian. Da stand nichts weiter an Informationen. Sie kam an. Das fand ich ganz großartig. Ja, und die Postkarte war nicht mal von hier. Die war von der Night of Open Knowledge in Lübeck geschickt.
Bitte was? Ah, da kann ich mir fast vorstellen, wer es war.
Und das fand ich großartig, dass die mich gestern erreicht hatte. Man kann Chaos-Post, also Postkarten verschicken auf demselben Event. Man kann da draufschreiben, was man möchte. Ich habe letztes Jahr bei der Chaos-Post auch mal sehr viel mit zugestellt. Da war eine Postkarte, die war adressiert an, da stand, glaube ich, ein Vorname, der nicht irgendwo online auffindbar war, aber dann war noch eine Personenbeschreibung dabei und die Personenbeschreibung lautete, hat Bart und trägt schwarzen Hoodie.
Oh, das ist...
ah nee, es war kein Name, es war vor Bühne Y und dann hat Bart und schwarzen Hoodie. So, okay, mal schauen. Und dann bin ich da rumgelaufen und habe alle Leute angesprochen. Und ich glaube, der 10. oder 11. oder so, den ich angesprochen habe, ja, das war der... Das
ist meistens dankbarer, wenn sie Mastodon-Handles oder Telefonnummer
oder eine Decknummer draufschreiben, genau, dann kann man die Leute anrufen.
Man kann aber auch so obskure Sachen draufschreiben, wie an den Zweitplatzierten der ersten Runde, dem GPT-Dash.
Gab es das in der dritten Runde dann eigentlich auch nochmal?
Wir haben in jeder Runde gab es diese Postkarte, die wir bekommen haben von einer ominösen Person. Aber es war sehr schön. Aber die Chaos-Post ist ein tolles System. Ich liebe generell alles an Infra, was hier aufgezogen wird. Das ist ganz fantastisch. Und generell das Telefon jetzt ja sowieso. Also habt ihr schon in den heutigen Ohrwurm des Tages die Ohrwurm-Hotline angerufen?
Nee, ich habe... Auch eine Sache, eigentlich bin ich ganz schlechter Kongressbesucher, ich habe nicht mal ein Decktelefon.
Was? Ich habe auch kein Decktelefon, aber mit Absicht nicht. Weil,
nachher wirst du noch angerufen.
Mich stört es immer so ein bisschen, wenn die Leute im irgendeinem Talk sitzen und dann klingelt irgendwie das Telefon.
Du kannst die auch auf lautlos stellen.
Ja, kann man schon, aber oder die auf Leute Vibration. Machen das nicht.
Ja,
aber
man
grundsätzlich
kann
telefoniere ich nicht so sehr gerne.
Aber man kann
und dann
auch
telefoniere ich erst recht nicht gerne, wenn ich in irgendeinem Talk sitze.
Aber es macht dich erreichbar, wenn man dir eine Karte schicken möchte.
Also das Thema Telefonieren außerhalb sowieso, aber hier ist Telefonieren ganz fantastisch.
Aber man kann sich auch eine Decknummer holen oder eine Telefonnummer intern holen über einen SIP-Client auf dem Handy dann. Oder?
Ja, oder einfach das interne GSM-Netz nutzen, was genauso geht. Du kannst eine eSIM oder eine physische SIM-Karte, die nehme ich habe noch meine physische SIM-Karte, die ich einfach beim Deck hinten dran gehe. Von vor, keine Ahnung wann das war, auf welchem Kongress. Und die kann ich in mein Handy stecken und dann auch über das interne GSM-Netz. Aber nichts ist so stabil wie GSM, wie Deck. Ich rufe mal kurz die Ohrwurm-Hotline hier an. Mal schauen, was heute da ist.
Oben kommt's raus. Ich höre es ein bisschen, ja. Aber nicht zu lange, sonst werden wir geclaimed.
Ah nee. Man, es gibt auch so tolle Sachen, wie wenn du die Nummer Mate anrufst, dann bist du beim Matomat. Und dann kannst du dein Telefon an deine Mateflasche halten und in die Flasche pusten. Und dann wird die Frequenz vom Matomat benutzt, um rauszufinden, wie voll deine Flasche noch ist. Und dann sagst du dir an, auf die zweite Nachkommastelle genau, wie viel Mate du noch hast in deiner Mate.
Herrlich. Es gibt auch ganz viele Poster, die überall rumhängen und es gibt eine Telefonnummer für Rust-Notfallfragen. Da kommst du beim Rust-Assembly raus.
Vielleicht hätte ich da gestern Abend nochmal anrufen sollen.
Ich bin auch schon mal rangegangen.
Ah, du bist auch mit drin? Rust-Notfalltelefon?
Nee, aber die stehen halt an dem Assembly rum und wenn du da halt sitzt und das Telefon klingelt, gehst du halt ran.
Geil.
Man kann sich mit der Chaos-Post also auch... Postkarten zwischen den unterschiedlichen Chaos-Events hin und her schicken?
Sie schicken auch in die Zukunft und es heißt immer, ab dem 42 C3 schicken sie auch in die Vergangenheit.
Nice. Wow. kann ich dann
das
noch
würde Karten aber heißen, dass wir theoretisch auch schon mal jetzt eine bekommen haben hätten müssen, oder?
Ja, ich weiß, es hängt wahrscheinlich von der Hardware ab, die dann auf dem 32 C3 verfügbar sein wird. Vielleicht erhalten wir auch dann erst ab dem 42 C3 Veranstaltung Postkarten aus der Zukunft.
Also wenn ihr das jetzt hört und auf dem 42 C3 seid, schickt uns doch mal bitte mit der Chaos-Post direkt jetzt hier an den Podcast-Tisch eine Postkarte.
Das wäre sehr schön, wenn man das irgendwie vorher hätte organisieren können, dass jetzt jemand hier ankommt.
Hallo? Ja? An mich? Oh, danke schön. Ja?
Hat geklappt.
Von wo? Von wann? Aber man kann sich auch Karten an andere Chaos-Events schicken, genau. Zum Beispiel an die Datenspuren.
Genau, also überall, wo die Chaos-Post mit verfügbar ist, kannst du auch, beziehungsweise geht sogar außerhalb, du kannst sogar, ich glaube, wenn du einen kleinen Unkostenbeitrag zahlst, stellt die Chaos-Post auch jenseits von Chaos-Veranstaltungen.
Das habe ich tatsächlich letztes Jahr gemacht, da habe ich einfach von hier aus Karten an die Familie geschickt.
Genau, wunderschön. Da kannst du auch die wunderbaren Motive, die vor Ort sind, nutzen.
Die Postkarten sind wirklich schön. Habt ihr früher auch manchmal Postkarten gesammelt, die es so in Kneipen gab und dann einfach in der WG an die Wand gehängt?
Jede WG braucht eine Postkartenwand.
Auf jeden Fall. Also geht nochmal bei den Postkarten vorbei und hängt die in eure WG. Sehr, 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 sehr schön. Ich habe das nur jetzt extra gesagt, weil wir uns auch fest vorgenommen hatten, Werbung für die Datenspuren zu machen.
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben schon mehrfach auf den Datenspuren gesprochen. Wir haben ja auch dieses Jahr dort eine Aufnahme gehabt. Das ist wahrscheinlich sogar die Folge hier davor.
Doch, das steht im Programmpunkt übrigens. nach ihrer erfolgreichen Live-Sendung von den Datenspuren, nur die nächste Folge direkt vom Chaos Communication Kongress. Also wenn ihr natürlich unseren Feed kennt, dann wisst ihr, was die Datenspuren sind. Eigentlich brauchen wir dann keine Werbung für die Datenspuren zu machen. Aber falls ihr es nicht genau gerafft habt, das ist das Chaos-Event in Dresden.
Ja. Genau, also quasi der Kongress nur ein bisschen kleiner mit ein paar hundert, oder ich weiß gar nicht, vielleicht sogar im vierstelligen Bereich BesucherInnen, bin mir gar nicht sicher, aber genauso fantastisch von Freitag bis Sonntag, meist so im Herbst, September, Oktober rum.
3. September Wochenende.
Ah, wunderbar, perfekt.
Und ich sehe, wenn ich auf datenspuren.de gehe, werde ich direkt auf datenspuren.de/2026 weitergeleitet, also die Vorbereitungen laufen bereits. Kommt auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr nicht aus Dresden kommt und das irgendwie einrichten könnt.
Und wenn ihr aus Dresden kommt, dann seid ihr gefälligst eh schon da.
Und spielt GPT-Dash mit.
Mal schauen, ob das dieses Jahr nochmal passiert. Oder nächstes Jahr nochmal passiert.
Genau. Haben wir sonst noch irgendwelche Kleinigkeiten zu erwähnen von den vom Kongress? Habt ihr es Badges so gesammelt?
Nein.
Ich habe in den Hub nicht reinschauen
können. Das ist ein Konzept, um zu der absoluten Überladung noch hinzuzufügen, man kann auf dem Congress Achievements sammeln, Badges für bestimmte Sachen, die man machen kann. Und das weiß ich, weil ich zufällig an dem Kippenautomaten vorbeigegangen bin. Es steht hier vorne an der Rolltreppe ein Kippenautomat. Kann man 5 Euro reinstecken und dann kriegt man eine Zigarettenschachtel raus. Und das ist aber keine Zigarettenschachtel an der Stelle, wo ich das rausgenommen habe, sondern es ist eine Fake-Zigarettenschachtel und da drin ist ein Arduino Nano mit einem Raspberry Pi Chip. Das heißt, ich habe jetzt durch den Workshop und durch den Kippenautomaten 2 Arduino Nano, oder es könnte auch ein Raspberry Pi Nano, ich habe es mir nicht so genau
angeschaut. Das ist RP2040 dann, glaube ich, drauf, oder?
Das ist der Chip.
Achso, ja.
Aber was die Platine selber rundherum ist, das ist für mich Hausaufgabe für nach dem Kongress. Und dann konnte ich hinterher die Box scannen und konnte mir dafür den Badge Kippenautomat abholen. Das ist die einzige Badge, die ich gesammelt habe. Aber das ist auch noch so ein Takeaway für mich. Für den nächsten Kongress noch mehr LED-Scheiß mitbringen.
Hast du mal die Badge-Liste geschaut, wie viele 100 Badges es gibt?
Endlich früher fürs Engeln anmelden und vorher die Badge-Liste angucken, weil es wahrscheinlich...
Das wird alles live eingetragen. Also es gibt ein paar Sachen sicherlich, die Anfang an schon drin sind, aber also die Liste wächst stetig. Es gibt ja so viel Exploration-Scheiße, es gibt ja so viel Kram, was du einfach entdecken musst. Es gibt das nicht ganz die Badge, aber was ich so entdeckt hatte, waren auch diese RFID Ingress-like Scan-Dinger, die du...
Da gab es Leute, die haben daneben gelungert und gewartet, dass du die Farbe von dem Ding geändert hast, nur um es dann wieder
Team
auf
Grün,
ihre Farbe...
Team Grün!
Ich muss sagen, Team Gelb war richtig penetrant.
Team Gelb hat Team-Logos. Team Gelb macht aktiv Werbung online auf Mastodon.
Echt?
Die haben eine Kampagne.
Holy shit. Tja, Team Gelb hat halt vielleicht Geld.
Oh Gott, ist immer das FDP dahinter.
Nee. Ansonsten gibt es halt noch ein paar Talks, die ich mir auf die Liste geschrieben habe, die ich mir nachher angucken wollte, den über GPG, nicht GPT,
das
sondern GPG.
Auch.
Der erste auf meiner Liste, den hast du schon erwähnt, nämlich The Art of Text Rendering. Mhm. Und noch diverse andere, die ich hier habe. Schönerweise kann man sich in der Fahrplan-App auf dem Telefon ja die Sachen sternen und dann hinterher direkt über die Fahrplan-App die Videos angucken.
Oder einfach direkt auf mediaccc.de. Ich meine, das ist ja derselbe Stream, aber da findet man die Daten alle und das ist ja, also nochmal auch ein Riesenlob ans VOG-Team und alle, die damit involviert sind, auch also Citralingo und so weiter und überhaupt. dass die Sachen halt unglaublich schnell alle online sind. Man kann nicht nur die Streamdumps instant danach schauen, meistens sind sogar die fertig geschnittenen Sachen dann kurz danach schon online, inklusive Live-Subtitles und Übersetzungen und allem. Es ist insane. Also die Infra ist literally unvergleichbar. Also sowas gibt es nirgends. Nirgends gibt es was Vergleichbares.
Auf jeden Fall. In dem Sinne haben wir jetzt, glaube ich, genug Werbung für den Kongress gemacht. Ihr hört den Kongress hinter uns noch live ein bisschen ausklingen. Ich habe gerade das freundliche Zeichen bekommen, dass wir so langsam das Ende einleiten sollten. Also in dem Sinne bedanke ich mich auch bei Magnesium hier neben mir, dass du spontan mit eingesprungen und diese Sendung bereichert hast.
Und danke an das Sendezentrum-Team für die Infrastruktur.
Absoluten Riesendank an das Sendezentrum. Wir haben jetzt hier bestimmt schon 4 Sendungen aufgenommen.
Auf dem Kongress, ja.
Auf dem Kongress. Und wir haben noch nicht so richtig über das Sendezentrum geredet. Auch nochmal Hausaufgabe für den nächsten Kongress. Da ein bisschen mehr drüber zu erzählen.
Ist bestimmt die nächste Folge im Feed.
Folge 62 nächstes Jahr. Nein.
Kommt noch wieder eine bei den Datensprüngen.
Stimmt. 2 Folgen pro Jahr.
Wir haben auch noch ein paar Themen, die wir vor uns herschieben, um in die Sendung drüber zu machen. Das machen wir noch. Aber vielleicht sind wir ja auch mega schnell und ihr hört sowieso nur unseren Podcast. Dementsprechend kommt die nächste Akronymisierbar-Folge.
Moment, mir ist gerade noch was eingefallen, was ich sagen wollte.
Oh Gott, nämlich, ich grüße meine Familie.
Ich war
alle,
ja
die mich
schon
kennen.
Mal in diesem Podcast und habe da das Thema mit dezentralen Codeforges aufgemacht. Und lustigerweise habe ich dieses Mal beim Congress eine Person getroffen, die ehemaliger Core-Maintainer von Gitti war.
Ja, wie cool.
Jetzt Core-Maintainer von Woodpecker CI ist.
Geil.
Und ich habe mich eine Weile mit ihm unterhalten und ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, wie meine Position damals bei der Podcast-Aufzeichnung zu Gitti und Forgio war. Er sagte mir aber, was man so liest, ist auf jeden Fall nicht alles, was wirklich stattgefunden hat. Und die Wahrheit ist deutlich komplexer.
Wieso?
Und deswegen sollte man nicht so larifari, wie ich das vielleicht wahrscheinlich gemacht habe, sagen, dass jetzt Gitti so dieser böse, kommerzielle Zweig ist und Zweig habe ich jetzt ja falsch rum gesagt, weil eigentlich ist ja Forgio der Zweig und zumindest hat er mich davon überzeugt, dass man da mal nochmal ein bisschen
dann
genauer hingucken muss,
offenbar,
wenn man darüber urteilen will und das wollte ich nur noch mal kurz einbringen.
Sehr
als
bisschen Follow-up.
Da hast du noch eine komplette Follow-up-Folge hier noch so in das Ende reingepastet. Aber ich glaube, in dem Sinne können wir hier einen sauberen Cut machen. Das war akronymisierbar. Vielen Dank an das Sendezentrum auf jeden Fall. Akronymisierbar Folge 62 vom 39C3 und die nächste akronymisierbar, aber definitiv weitere Podcast-Folge in eurem Podcatcher beginnt in
3,
2,
1.